Punkt Ländle, das Baden-Württemberg-Magazin.
Die Bibel in meinem Leben ist das Thema unseres Gespräches. Rolf Schäffbuch, mit Ihrem Namen verbinden ja viele Menschen, ich sage mal, Bibelkenntnis, Bibelfestigkeit, auch Bibeltreue, anderes mehr. Wie sehen Sie selbst im 8. Lebensjahrzehnt eigentlich Ihr Verhältnis zur Bibel, wenn man das so sagen kann? Was bedeutet Ihnen die Bibel in Ihrem Leben?
Also ja, freundlich, wenn Menschen das so denken, dass bei mir Bibeltreue wäre. Ich denke, dass der Herr Jesus recht gehabt hat, auch im Blick auf mich, dass der gute Same des Wortes Gottes ausgesät wird, wie von einem Sämann, der reichlich ausstreut, aber das Dreiviertel verloren ist, verdorrt, weggepickt wird von den Raben am Wege, dass erstickt wird und dass nur ein Teil Frucht bringt. Ich erschrecke darüber, wie viel von dem Wort Gottes, das sicher in mein Leben hineingegangen ist, nicht aufgegangen ist. Ich frage mich auch, ob vieles von dem Wort Gottes, das ich in meiner Gemeindearbeit oder Jugendarbeit weitergeben wollte, wirklich Frucht gebracht hat. Aber für mich persönlich ist Wort Gottes, die Bibel, der große Halt. Ich hätte doch bloß sonst religiöse Gefühle, Emotionen, Riten, Traditionen. In der Bibel wird schwarz auf weiß gesagt, was Gott mir mitteilen will. Noch mehr, Gott benutzt das Wort seiner Apostel und Propheten wie eine Membrane, die wir in jedem Handy, in jedem Telefon haben, die in Schwingungen versetzt wird, so dass man bei einem Telefon direkt noch mithört, ob der Partner Schnupfen hat oder belegte Stimme. So klar kann Gott das Wort benutzen, um mich anzureden, zu mahnen, ins Gewissen zu reden, zu ermutigen. Ich wüsste nicht, wo ich irgendwo einen Halt hätte ohne die Bibel.
Um etwas zurückzuschauen in Ihrem Leben, wenn man wie Sie schon früh mit dem Bibelbuch in Berührung kommt, fällt es einem dann eigentlich leichter, an die Botschaft, an die Inhalte der Bibel zu glauben? Wie war das bei Ihnen, wenn man so fromm, wie so schön neudeutsch heißt, sozialisiert ist?
Also ich verdanke natürlich sehr viel Kindergottesdiensthelferinnen und Großmüttern und meiner eigenen Mutter ganz zentral, dass sie mich in die Bibel eingeführt haben. Aber wenn ich an die vielen denke, die mit mir in der Sonntagsschule im Kindergottesdienst waren oder im Jugendkreis sogar Mitarbeiter waren, die nachher weggebrochen sind, es ist doch das Normale, dass man dann wieder abfällt vom Glauben, dass das eine Gewohnheit, eine Abstumpfung wird. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass man in diesem großen Vertrauen und dieser Dankbarkeit zur Bibel erhalten wird. Ich bin meiner Mutter etwa dankbar. Sie hat mir immer wieder die schöne Lederbibel gezeigt, die meine Paten, die waren nachher Pfarrleute in Kanada, mir geschenkt hatten zur Taufe. Eine schöne Lederbibel mit Goldschnitt. Und meine Mutter hat gesagt, die darfst du einmal lesen, wenn du lesen lernst. Das war ein großes Ziel. Da liegt was für mich bereit, was ich zur Kenntnis nehmen kann. Ich bin dankbar all denen, die mich dann hineingeholt haben, als Kindergottesdiensthelfer und in der Jugendarbeit, dass ich selber in der Bibel graben musste. Ich bedauere es heute, wenn in der Kirche oft der Kindergottesdienst durch Hauptamtliche gehalten wird. Das war ein ganz gewaltiges Potenzial, dass man junge, konfirmierte Glieder der Kirche hineinarbeiten ließ in die Geschichtenerzählung der Bibel.
Welche Fragen hatten Sie, um daran anzuknüpfen, eigentlich als junger Mensch an die Bibel? Hatten Sie überhaupt welche? Und welche davon sind Ihnen bis heute unbeantwortet geblieben?
Eine ganz merkwürdige Frage war immer für mich, warum wird eigentlich nichts erzählt von den 30 Jahren, die Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth erlebt hat? In unserer eigenen Biografie spielt doch all das, was wir in den ersten drei Jahrzehnten erleben, Schulbildung, Heimathaus und Berufserlernung und so weiter spielt eine große Rolle. Dann ändert sich bloß noch die Gehaltsklasse und die Kinderzahl oder so etwas. Da wird bei Jesus nichts berichtet, bis ich jetzt entdeckt habe, all das, was Jesus sagt, als der gelernte Zimmermann, dass wer sein Wort hört, auf einen festen Grund baut, wie man ein Haus auf festen Grund setzt. Wer ein Haus baut, muss sich überschlagen, ob er es habe, hinauszuführen, ob er genug Geld hat. All das sind Beispiele aus seinem Erleben, wenn Jesus schildert, dass es Frömmigkeit gibt, die bloß getäuscht ist, die abstoßend ist, dass man zum Altar geht und sich vorher nicht versöhnt hat mit seinem Gegner. Wenn Jesus spricht von der großen Freude, dass ein Mensch geboren wird, wo vorher die Angst bei der Mutter war, all das sind Erfahrungen von Nazareth bis hin zu dem vierfachen Ackerfeld, dass es Ackerboden gibt, die keine Frucht bringen, schlecht Frucht bringen. Aber sonst hatte ich, wenn Sie so fragen, eigentlich keine Bedenken. Ich muss sagen, einer meiner Brüder, der hat nicht gern Spinat und Linsen gegessen und hat gesagt, das größte Bedenken in der Bibel sei für ihn, dass der Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft hat an den Jakob für ein Linsenessen. Also man kann seine eigenen Emotionen hineintragen in die Bibel und Fragen stellen. Der amerikanische große Schriftsteller John Updike hat einmal den Satz gesagt, ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist doch unsere irdische Existenz hoffnungslos. Und damit hat er in Worte gefasst, was mich immer umgetrieben hat, mich hat nicht die Jungfrauengeburt gestört oder solche Dinge, an denen sich der moderne Verstand reibt. Und dazu kam, ich bin in einem humanistischen Gymnasium groß geworden, da wurde viel geredet vom großen, edlen und schönen Menschen und dabei nebenher von grausamen Kriegen und von Intrigen in der Götterwelt. Da war die Bibel für mich viel naheliegender. Wir sind auch aufgewachsen im Dritten Reich, als von den Zuhältergeschichten und Viehtreibergeschichten im Alten Testament erzählt wurde. Und ich dachte, was meine Mutter mir erzählt hat von Jakob und Abraham und wie der um die Rahel geworben hat und es deuchten ihn, als wären es nur Tage, diese 14 Jahre Dienst, keine Viehtreibergeschichten. Also wir sind in einer anderen Atmosphäre aufgewachsen, wo wir plötzlich merken den ganzen Wert der Bibel. Und deshalb hatte ich sicher sehr viel weniger Fragen.
Sie haben die Jahre angesprochen im Leben Jesu, über die das Neue Testament gar nichts sagt, also die Mehrzahl der Jahre, 30 Jahre etwa. Was hätten Sie denn noch gerne erfahren? Was hätten Sie denn gerne über Jesus gewusst, was Sie nicht im Neuen Testament oder in anderen Quellen finden?
Es wird ja nur erzählt, wie der 12-jährige Jesus mit seinen Eltern im Tempel ging und dann sagt, muss ich nicht sein in dem, das meines Vaters ist. Und ich hätte gern erfahren, welche Erfahrungen er mit Menschen gemacht hat. Ich hätte gern erfahren, welche Eindrücke ihn geprägt haben. Aber ich, wie gesagt, mir ist plötzlich aufgegangen, da steht doch alles im Neuen Testament drin. Nur, dass Jesus nicht gesagt hat, das habe ich seinerzeit schon in meiner Jugend erlebt. All das, was in den Jesusworten über die Situation unserer Welt zu sehen ist, ist Eindruck von Nazareth. Das waren seine Lernjahre, in denen er die ganze Not und Armseligkeit unserer Welt kennengelernt hat, dass der Betrug des Reichtums uns unser Leben einengen kann, die Sorgen, die Krankheit, der Schmerz, all das spiegelt sich ja wieder in dem, was Jesus in großer Fürsorge für den Menschen gesagt hat, wenn ihn der Menschen jammert, denn sie waren verschmachtet, wie Schafe, die keinen Hirten haben, das war sein Eindruck, den er in Nazareth gehabt hat.
In Ihrem Studierzimmer, Rolf Schäffbuch, hängen eine ganze Reihe Porträts von Glaubenszeugen an der Wand. Da sieht man also die Blumenhardts, die Spurgeons, Hofacker, Zinzendorf. Man kann sagen, Sie haben eine Bilderwolke von Zeugen vor Augen. Wem verdanken Sie persönlich so einen vertrauensvollen Zugang zur Bibel? Wer hat Ihnen die Bibel lieb und wertvoll gemacht?
Ich denke etwa an einen unserer Oberstudienräte in der Schule. Ein zynischer Atheist. Aber er hat einmal gesagt, das schönste Wort, das es in Deutsch gibt, ist das Bibelwort, was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele. Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Da hat mir imponiert, dass einer, der ein Skeptiker ist, ein Zyniker, plötzlich sagt, ein Bibelwort ist großartig, ist wunderbar formuliert. Aber es waren natürlich Menschen, die gar nicht in erster Linie die Bibel betont haben. Wir müssen aufpassen, dass die Bibel nicht zu einem Götzen im Protestantismus wird, sondern die Bibel Im Alten Testament wartet auf den großen Erlöser Jesus und die Apostel schauen zurück auf Jesus. Jesus ist die Mitte und es waren Menschen, die mir Jesus wichtig gemacht haben. Ich denke etwa, mein späterer Schwiegervater hat gesagt, man kann es festmachen, dass man Jesus gehören will. Man kann in das Vorsatzblatt des Gesangbuchs oder der Bibel das Zeichen des Jesus setzen, Kreuz, und stattdessen, was am Kreuz Inri steht, Jesus Nazarenus, seine eigenen Initialen reinschreiben und Datum dazu als Zeichen, ich möchte diesem Jesus gehören. Oder später bei meinem verehrten Lehrer, Landesbischof Haug, wenn der nur den Eingang des Epheserbriefs gelesen hat, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, in ihm sind wir schon von Ewigkeit erworben, dann wurde deutlich, es geht alles auf Jesus zu in der Bibel. Und so waren es Menschen, ich kann an sehr viele Bibelzitate entweder Namen setzen, etwa Bischof Lilje bei einem Kirchentag 52, als er da in die Menge hineinrief, und Jesus sprach zu ihm, Hevata, tu dich auf. Und das war ein Ruf in mein Leben, dass die Verkrustungen und Verhärtungen meines Lebens aufgetan werden. Das Bibelwort elementar durch einen Zeugen Gottes gesprochen. Aber es war nicht bloß die Bibel, sondern waren die Bilder von Schnorr von Karolsfeld oder das Gottbüchlein, wie der David geknickt ist über seine Sünde, was da in seinem Leben zerbrochen ist, war mir als jungen Burschen schon eindrücklich. Oder die Musik von Johann Sebastian Bach, die Aufführungen von Krischka, die großen Motetten. Wenn Hermann Hesse sagt, es sei ihm eindrücklich geworden, wir haben jetzt gerade das Hesse-Gedenkjahr, wie junge Menschen nach Erlösung schreien. Und dann ist plötzlich die Bibel voll mit diesem Wort, wer wird mich erlösen von diesem Leib? Bei Gott ist viel Erlösung. Also es hat viel zusammengewirkt in moderner Literatur, in Kunst und Menschen, die mir begegnet sind, dass Bibelworte und die Autorität der Bibel und die Ehrfurcht vor der Bibel mein Leben mitgeprägt haben.
Wenn ich nochmal einhaken darf bei diesem die Bibel vergötzen, das als Gefahr anzusehen. Gemeinhin geht man ja davon aus, man kann die Bibel gar nicht wichtig genug nehmen. Ist aber so verstanden, wenn Sie die Gefahr der Vergötzung der Bibel ansprechen, die Bibel letztlich doch nur Brücke, ja ein Medium, ein Kommunikationsmittel, das auf etwas anderes, jetzt in dem Fall vielleicht Jesus Christus, hinweist?
In erster Linie ist die Bibel ein Hinweis auf Jesus. Die Kirche ist erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist, auf den geht alles zu. Es ist ja merkwürdig, dass heute wir in einer Zeit, ich sage immer der Bibel, Magersucht leben. Wie der Magersüchtige von ein paar Erbschen, ein paar Karotten lebt und kaputt geht und meint, es gehe ihm tadellos. So lebt die heutige Christenheit von ein paar Bibelworten, von einer Kirchentagslosung und der andere lebt von einem Wort des Losungsbüchlein oder lebenslang von seinem Konfirmationsbuch. Hier war alles schön und gut, aber davon kann man nicht immer leben. Gott möchte heute mit mir reden und in meinen Krankheitszeiten ist mir als große Schuld meines Lebens eigentlich das aufgegangen, wie oft wollte Gott mit mir reden und mir war wichtiger das Aufarbeiten des Schreibtisches oder das nächste Telefongespräch oder Kontakte mit Menschen, die ich machen musste und ich habe Gott vor der Tür stehen lassen. Also Gott will mit mir reden täglich und zwar nicht bloß als Pflicht. Wir haben heute die große Not, dass wir die Bibel hochheben. In jedem Ordinationsgelübde, in jeder Verpflichtung für Kirchengemeinderäte, wie es in der Heiligen Schrift bezeugt ist, sie bestimmt nicht mehr das Leben der Kirche, die Bibel.
Thank you.
Die Bibel in meinem Leben ist das Thema unseres Gespräches mit Rolf Schäffbuch, Prälat im Ruhestand, Prälat in Ruhe, wie es so schön heißt, wenn man wie Sie nahezu alle kirchlichen Ämter begleitet hat, Herr Schäffbuch, mit Ausnahme des Bischofsamtes. Wie ist es dann Ihrer Meinung nach zu erklären, auch aus dem gewissen Abstand heraus, den Sie jetzt haben, dass sich gerade die evangelische Kirche, also die Kirche in der Tradition des Bibelübersetzers und Bibelauslegers Martin Luther, so schwer tut mit der Bibel?
Also im Blick auf die Ämter möchte ich sagen, ich habe jetzt wieder die schönste Aufgabe als ehrenamtlicher Mitarbeiter der evangelischen Brüdergemeinde in Korntal, so wie ich gern hauptamtlich wurde, weil im ehrenamtlichen Dienst alles schön war. Der kirchliche Dienst ist gar nicht unbedingt leicht. Man muss sehr viel Fürbitte für die Menschen auf den Oberkirchenräten, in Synoden, für die Bischöfe tun. Der schwäbische Bischof Gerhard Mayer hat neulich gesagt, die Kirche gleiche einem schwer beweglichen Supertanker. Ich war sehr dankbar, dass ich in vielen freien Werken tätig war, in Ludwig-Hofacker-Vereinigung, Gemeindetag und Wort, Pro Christ, Lausanner Bewegung, wo es alles die Entscheidungsprozesse sehr viel schneller gehen und wo man nicht erschrocken ist, wenn die Kirchensteuer zurückgeht. Man lebt von dem, was fromme Christen als Spenden überweisen und muss sich nach dieser Decke strecken. Es ist viel organischer, das freie Werk, und die Kirche hat vielleicht durch das Dritte Reich zu viel an sich gezogen und steht jetzt vor einer Fülle von Aufgaben. Aber Sie haben gefragt, wie es bestellt ist um die evangelische Kirche mit der Verkündigung, mit der biblischen Verkündigung. Seit 250 Jahren haben wir in unserer Gesellschaft die Aufklärung, die an allen Autoritäten gerüttelt hat, auch an der Autorität der Bibel, die ihre Fragen gehabt hat, ob die Bibel glaubwürdig ist. Und das nimmt nun immer mehr zu. Ein missionarischer Verkündiger, dem das wichtig ist, der sagt, ich möchte doch den modernen Diplom-Ingenieur, den Techniker nicht verletzen, aber ich möchte wenigstens so viel Religiosität rüberbringen, wie er akzeptieren kann. Der vorhin erwähnte amerikanische Schriftsteller John Updike hat gesagt, ich kann gar nicht verstehen, warum man Kirchen baut und Chöre singen lässt, wenn man nicht von diesem Übernatürlichen redet. Er habe den Eindruck, dass viele Pfarrer dem modernen Bedürfnis nach Religiosität, das durchaus da ist, nachkommen wollten, ohne dem Menschen für seine Vernunft zu viel Zumutungen zuzumuten. Und das ist sicher so, das muss man sehen, und daher kommt die Zurückhaltung bis hin zum Wort zum Sonntag, dass eigentlich nur Binsenwahrheiten gesagt werden, die schon längst in der Zeitung stehen. Aber Johann Albrecht Bengel, der für unser württembergisches Land viel bedeutet hat als Bibelausleger, hat einmal gesagt, wenn die Kirche krank ist, und die Kirche ist heute krank, war immer sehr krank. Wo Menschen sind, ist viel Krankheit. Da setze sich an der Schrift Moder an, Schimmel. Und es brauche, er hat das Bild gebraucht, eines Brunnenmachers, der das Brunnenrohr wieder reinigt, dass das Wort wieder fließt. Und ich bin in meinem Leben vielen solchen Brunnenmacherinnen und Brunnenmachern begegnet, bei denen man gemerkt hat, bei Gott ist die Quelle des Lebens. Und das hat mich animiert und hat mich auch vor die Herausforderung gestellt, ich möchte so lange bohren, bis wirklich Gottes Erquickungen, Mahnungen taufrisch zu mir rüberkommen. Und durch Wissenschaft allein lässt sich die Bibel nicht erschließen. Das bleibt tot. Deshalb gehen so viele Menschen leer aus den Gottesdiensten, aber leer auch aus vielen Gemeinschaftsstunden, leer auch aus den Hauskreisen. Wir brauchen wieder heute eine neue Belebung. Ist doch toll, dass die Bibel in einer Ehrlichkeit sondersgleichen sagt, dass sogar die Jünger sagten, Herr Jesus, was du sagst, ist schwer zu verstehen. Dass die Jünger von Emmaus dem Auferstandenen begegnen, gar nicht merken, dass es Jesus ist und Jesus ihnen erst die Schrift öffnen muss, dass ihre Herzen anfangen zu brennen, ist bis heute so. Wissenschaft macht das nicht, aber der lebendige Jesus kann mir das Wort der Apostel und Propheten öffnen, dass plötzlich das Herz zu brennen anfängt und dass sich mir die Schrift erschließt. Und das wünsche ich, dass das von den Bischöfen angefangen bis zum kleinsten Vikar wieder geschieht, dass solche Brunnenmacher unsere Bibel, unsere Kirche beleben, indem sie die Bibel lebendig machen.
Könnte es auch daran liegen, dass man sich in der evangelischen Kirche mit der Bibel, mit dem Bibelbuch schwerer tut, weil man zu sehr mit der Frage, den Fragen beschäftigt ist, was bei den Menschen heute ankommt und weniger, was die Bibel ungeachteter Zeitumstände zu sagen hat?
Die Frage ist, ob wir denn wissen, was bei modernen Menschen ankommt. Ich habe meiner Seelsorge einmal erlebt, wie ein aus dem technischen Beruf kommender Mensch, der weit weg von der Kirche war, plötzlich in seiner Krankheit in der Bibel geblättert hat und mir sagte, Herr Schäffbuch, aller Troster Psychologen ist doch ein Nichts verglichen mit dem einen Wort Jesu: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn ich sehe, in wie vielen modernen Büchern, Schriftstellen, Filmen, Fernsehproduktionen letztlich der Schrei nach Erlösung da ist, müssten wir viel mehr vom Erlöser reden. Aber wir zitieren immer wieder Nietzsche: Die Christen müssten Erlöser aussehen, wenn ich an die Erlöser glauben sollte. Ist doch töricht, Jesus hat am Kreuz auch nicht gegrinst. Aber es geht um Erlösung. Können wir bezeugen, dass wir erlöst werden von der Selbstsucht, erlöst werden von dem, was in unserem Leben Bruch ist? Jeder Mensch erschrickt doch, was kommt in meinem Leben im Endeffekt heraus. Können wir erlöst werden von der Krankheit der Angst, erlöst werden von der Angst vor der Zukunft? Also die Frage der Erlösung ist so aktuell, dass wir viel deutlicher im Klartext davon reden sollten.
Möglicherweise ist das schon zum Teil eine Antwort auf die nächste Frage. Sie haben, Herr Rolf Schäffbuch, immer wieder während Ihrer aktiven Zeit, sage ich mal, im kirchlichen Dienst gefordert, dazu aufgerufen, dass die Kirche zu ihrer Mitte zurückkehren solle und müsse. Wen oder was meinen Sie denn mit dieser Mitte? Wer oder was ist die Mitte der Kirche?
Ja, wir haben durch Jahrzehnte hindurch die Konfirmanden lernen lassen, das gehörte zu den Kernfragen. Allein die Heilige Schrift sagt uns, wie wir erlöst werden, wie wir gerettet werden, nämlich allein durch die Gnade des Jesus Christus, allein durch den Glauben an ihn. Frage, wie wir erlöst werden. Die Bibel lässt viele Fragen außen vor, die uns heute beschäftigen. Aber in dieser Kernfrage hat sie von den Büchern Mose angefangen bis zur Offenbarung eine Antwort. Dass wir den Sohn Gottes ehren sollen, der für uns die Erlösung vollbracht hat. Und jetzt darf ich es annehmen. Der sorgt für mich, der wird mich einmal in den Himmel bringen. Jeder, der in der Kirche ein Amt übernimmt, muss durch Handschlag und Versprechen garantieren, dass er das Evangelium, die gute Nachricht, so bezeugt, wie es in der Heiligen Schrift gegeben ist. So haben wir 1945 angefangen, dass das Barmer Bekenntnis von 1934 gelten soll. Jesus Christus, wie er in der Heiligen Schrift bezeugt ist, ist das eine Wort Gottes. Das ist die Mitte, dass wir vom Erlöser Jesus reden. Da muss die Kirche wieder zurückfinden. Dass wir über das Müttergenesungswerk reden und dass wir den Nächsten lieben sollen, das weiß eigentlich jeder Mensch. Das gibt es auch in anderen Religionen. Und der Islam macht uns in Sachen Nächstenliebe noch einiges vor. Das ist doch nicht das typisch Christusgemäße, Bibelgemäße. Sondern das Bibelgemäße ist, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und wo alle Religionen sagen, tief im Menschen gibt es einen guten Kern, sagt die Bibel, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei. Also, Zorn. Wir brauchen einen Erlöser. Wer wird mich erlösen von all diesen Unvollkommenheiten? Das, was ich tun will, tue ich nicht. Aber das Böse, das ich gar nicht will, das tue ich. Wer wird mich erlösen? So heißt es Römer 7. Kernfrage eines Menschenlebens.
Treffpunkt Ländle, das Baden-Württemberg-Magazin. Berichte, Reportagen, Vorträge. Alle zwei Wochen, montags von 17.05 Uhr bis 18 Uhr. Treffpunkt Ländle, hier auf ERF 1.
Die Bibel in meinem Leben ist Thema unseres Gespräches mit Rolf Schäffbuch. Und wenn wir schon bei der Frage nach der Mitte sind, welche Bibeltexte, welche Bibelverse, Bibelabschnitte haben Sie persönlich sozusagen mitten im Leben, mitten in einer besonderen Lebenssituation angesprochen?
Naja, es heißt, mich hat lang getröstet, das war das Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. Und dann hatte ich einen schweren Autounfall. Bin ich mitten in einem See gelandet. Aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem Christus mich ergriffen hat. Oder das Wort, auch bei einer Predigtvorbereitung wichtig geworden, als ich der Gemeinde sagen wollte, dass man Gott Sünden bekennen kann und er sie vergibt, als plötzlich mir klar wird, und wie es mit deinen Sünden, hast du schon mal das bekannt? So wir Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das hat mich beschäftigt, auch immer wieder das Wort, es werden nicht alle, die zu Jesus sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern den Willen Gottes tun. War eine Anfrage an mich. Ich spreche sehr oft vom Herrn Jesus und es ist mir wichtig, dass Jesus geehrt wird. Tue ich denn seinen Willen? Alles waren Worte der Mahnung, der kritischen Überprüfung, der Gewissensweckung und des großen Trostes.
Sie haben mehrfach in Ihrem Leben auch schwere Krankheitszeiten durchgemacht, sind auf dem Krankenlager gelegen. Was hat sich, wenn Sie es so sagen wollen und sagen können, eigentlich dadurch im Umgang, in Ihrem Umgang mit der Bibel für Sie verändert, um es konkreter zu machen? Sind Ihnen beispielsweise so vertraute Bibelworte wie die Verheißung aus dem Römerbrief, denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Besten dienen, fragwürdiger, merkwürdiger geworden?
Merkwürdig war mir immer ein Wort, über das ich sehr ungern gepredigt habe, weil man als Gesunder eigentlich gar nicht es für möglich hält. Da sagt der Apostel Paulus im Korintherbrief, wenn unser äußerer Mensch verdirbt, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Das hält man gar nicht für möglich, wenn man in Krankheitsnot ist, wenn man am Rand des Sterbens ist, dass da der innere Mensch, der Glaubensmensch erneuert werden soll. Aber wenn man mitten in der Krankheit ist, erlebt man das. Trübsal bringt Geduld, Geduld bringt Hoffnung, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das bringt etwas, da tut sich etwas, weil Gott zu seinem Wort steht. Das ist eines der schönsten Bibelworte, dass Gott nicht bloß im Himmel ist und im Tempel, sondern dass er nahe denen ist, die zerbrochenen Herzens ist. Und das erlebt man in Krankheitszeiten. Ich weiß noch, in Amerika vor 11 Jahren, als ich am Rand des Todes stand, von heute auf morgen, wie da plötzlich der katholische Priester kam und mit mir, der hat meine Schwäche gesehen, bloß das Vaterunser gesprochen hat. Thy kingdom come. Ach, da kommt noch etwas. Dein ist die Macht und die Herrlichkeit, nicht bloß meine Armseligkeit. Da reden Bibelworte so elementar und da steht der lebendige Christus dahinter. Nicht bloß Bibelworte, auch Gesangbuchverse, die Bibel getränkt sind, sind ein ganz gewaltiger Halt und Trost. Ich bin eigentlich in den Krankheitszeiten im Glauben an Jesus nur gewisser geworden. Von allen Seiten umgibt er mich, er trägt mich.
Darf ich das so verstehen, dass Sie auch durch diese Erfahrungen heute anders über Krankheit und Leiden denken, anders mit dem kranken Menschen umgehen?
Ja, es hat mich gerade am letzten Sonntag jemand gefragt, hättest du so vor 2 Monaten vor deiner Krankheit auch predigen können? Das prägt sicher. Einmal ist mir in der Krankheitszeit eindrücklich geworden, wie wir Christen, auch wir Christen, festgekrallt sind in das bisschen Leben. Dabei hat auch Gott von Ewigkeit her einen Plan mit mir, deine Augen sahen mich, ehe ich in meiner Mutterleibe gebildet ward, und er möchte mich in seine ewige Welt nehmen. In der Krankheitszeit ist mir fragwürdig geworden, bin ich denn, so sagt Jesus einmal, würdig der Auferstehung und des kommenden Reiches. Ist plötzlich all das aufgestanden, was in meinem Leben unvollkommen war, wie ich die heilige Majestät Gottes beleidigt habe, indem ich ihn stehen ließ, als er mit mir reden wollte, wie ich eigene Wege ging, wo er mich andere Wege führen wollte. Und da ist mir das Bibelwort groß geworden. Bloß eine Vokabel, ein Wort, das Annehmen. Er hat uns angenommen. Christus nimmt Sünder an. Lasst uns einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Das ist durchgängiger Ton, dass Jesus gerade bedürftige Leute annimmt. Das möchte ich der Zeit, die mir bleibt, weitergeben. Das größte Wunder ist, dass Jesus unvollkommene Leute annimmt, die eigentlich gar nicht würdig sind seiner ewigen Welt.
Nun ist es ja aber zweifellos so, Rolf Schäffbuch, in besonders leidvollen und schmerzlichen Lebenserfahrungen stellen auch Christenmenschen, nicht nur die, auch Christenmenschen oft die Frage, warum lässt Gott das zu? Ich nehme einmal an, dass Sie sich diese Frage angesichts Ihrer Erkrankungen auch gestellt haben, vielleicht auch nicht. Wenn ja, haben Sie eine Antwort auf diese Frage bekommen? Also nach dem Sinn auch von Leiden, von Krankheit, von schweren Schicksalsschlägen?
Die Frage ist ja oft dann während des Zweiten Weltkriegs gestellt worden, als ich aufgewachsen bin, wie kann Gott die viele Not zulassen, die Trauer, das Hinsterben von Millionen. Und da hat immer Wilhelm Busch, der Evangelist und Jugendseelsorger, das Bibelwort gesagt, du musst innewerden und erfahren, wie viel Kummer und Herzeleid es bringt, Gott deinen Herrn zu verlassen. Das war eine Antwort aus der Bibel, die einleuchtend war. Und so ist mir es immer gegangen, wenn einen die Frage überfallen wollte, warum musst du jetzt gerade und warum das unser Leben wert? 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind 80 Jahre, unser Leben ist begrenzt. Irgendwann wird doch einmal auch das Totenglöckchen für mich läuten und ist ein Idealzustand, dass ich alt und gebrechlich versorgt werden muss. Also ist doch gar nicht realistisch, wenn ich nicht damit rechne, dass auch einmal der Einbruch kommt durch Krankheit, dass Gott mich abruft. Und die Frage ist bloß, ach Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Viel wichtiger ist, dass dann in der Sterbesekunde ich noch weiß, Jesus, du bist da, dir befehle ich mich an. Gar nicht so sehr die Frage, warum, sondern in der Krankheit ist mir viel deutlicher geworden, notvoller als all die Metastasen, die in meinem Körper sind oder die Krankheitsherde, ist doch, was in meinem Leben sonst im Verhältnis zu Gott plötzlich gewuchert ist. Wenn da einem ein Fluch entfährt, ist nicht bloß zufällig, weil man Zorn hat, was ist da in meinem Herzen? An Ungeduld, an Unmut, an Rebellion gegen Gott, an mangelnder Ehrfurcht gegen Gott. All diese Dinge tauchen auf und werden deutlich, es gibt nicht bloß die Krankheitsherde im Körper, sondern das sind geistliche, religiöse Krankheitsherde zwischen Gott und mir.
Wenn wir schon über die Bibel in Ihrem Leben sprechen, Rolf Schäffbuch, müssen wir auch, so denke ich, über den Begriff der Bibeltreue sprechen, der heute oftmals diskutiert wird, vielleicht gerade in den sogenannten frommen evangelikalen Kreisen. Wie verstehen Sie eigentlich diesen Begriff? Mir kommt es gelegentlich so vor, als würde er vor allem ausgrenzend und abgrenzend gemeint. Wenn dem so ist, wer befindet dann eigentlich darüber, wer oder was bibeltreu ist und was nicht?
Da wird ja viel Popanz gemacht um diesen Begriff der Bibeltreue. Die katholische Kirche des Mittelalters hat sich aufgeregt, dass die Kirche Martin Luther sich evangelisch geheißen hat. Sie wollten doch auch das Evangelium haben. Nehmen Sie mal die FDP, Freie Demokratische Partei. Die nimmt ja nicht in Anspruch, dass nur sie frei und demokratisch ist, aber ihr Schwerpunkt. Und wenn Menschen sich bibeltreu oder evangelisch nennen oder evangelikal, sagen sie, das ist unser Schwerpunkt. Schon in der Reformationszeit hat man etwa Melanchthon, den Mitarbeiter von Luther, den Vorwurf gemacht, ist das nicht überheblich, dass ihr den Anspruch erhebt, dass ihr die Autorität der Bibel habt und sonst keine Autorität? Wir haben doch auch die Bibel als Geltung in der katholischen Kirche. Und da hat Melanchthon damals schon gesagt, das ist mir bewusst, dass manche Bibelworte akzeptiert werden. Aber vieles wird auch für Fabeln und für nebensächlich gehalten, das uns wichtig ist. Wer den Schwerpunkt der Bibeltreue für sich in Anspruch nimmt, möchte mal nicht zuerst andere abschreiben, dass sie nicht bibeltreu sind, sondern das ist der Maßstab, an dem er selbst gemessen werden will. Und schon die Bibel erzählt etwa, dass der Paulus in Antiochien dem Petrus vorgehalten hat, du lebst nicht nach der Wahrheit des Evangeliums. So waren die Apostel angetreten und man muss sich unter Christen darauf behaften, ob das evangeliumsgemäß ist. Im Dritten Reich, als die sogenannten deutschen Christen als Irrlehre auftraten, hat die bekennende Kirche am Wort Gottes gemessen. Als Karl Barth 1919 den Römerbrief herausgab und seine Schrift Nein Da hat er an der Bibel gemessen, ob das ganze seichte, liberale, theologische Gewäsch überhaupt bibelgemäß, bibeltreu ist. Es gibt für evangelische Christen keinen anderen Maßstab als die Treue zur Bibel. Und Treue ist doch ein hoher Begriff. Jesus wird einmal im letzten Buch der Bibel als der treue Zeuge bezeichnet. Apostel Lukas sagt, ich habe exakt genau erforscht, was da geschehen ist und schreibe dir es der Reihe nach auf. Wenn die Apostel berichten, dass beim letzten Mal Jesu mit seinen Jüngern Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, dann ist doch ein Inbegriff der Treue, der Verlässlichkeit, das heißt, und alle fingen an zu fragen, bin ich's? Die haben nicht gesagt, siehe der Andreas und siehe der Jakobus. Also die Bibel ist geprägt von Treue, von Verlässlichkeit. Das soll auch die Kirche Jesu Christi prägen, die evangelisch sich nennt. Und ein moderner Begriff dafür ist Bibeltreue. Es sollte das nicht sofort als Fundamentalismus verdächtigt werden, sondern es sollten sich alle bemüßigt fühlen, eigentlich in einem edlen Wettstreit, den anderen noch zu übertreffen an Bibeltreue.
Bibeltreue so verstanden als die Übereinstimmung, das zur Deckung bringen zwischen Wort und Leben?
Das kommt sicher auch dazu, aber es geht in erster Linie einmal um die Verkündigung. Ob das, was die Kirche, was die Boten der Kirche verkündigen, wirklich das ist, was das Wort Gottes bezeugt. Zu allen Zeiten der Kirche von der ersten Christenheit angefangen hat, etwa das Prophetische eine große Rolle gespielt. Das durch Träume, durch Visionen, dass Menschen sagen, ich habe den Eindruck, mir ist so, als ob Gott das wolle. Und der Apostel Paulus sagt, und das steht in der Bibel, prophetisch ist dort, wo mir durch Gottes Wort das Gewissen geweckt wird, wo ich plötzlich merke, da redet Gott mit mir. Prophetisch ist nicht irgendeine Vision. Und wir müssen heute in all diesen Dingen Erscheinungsformen, da wir in einer Welt leben, in der Emotionen, Gefühle, Farben bis hin zur Werbung eine so große Rolle spielen. Aufpassen, dass nicht das schwarz auf weiß gefasste, klare, eindeutige Bibelwort aufgelöst wird in Emotionen und Gefühle. Das gehört auch zur Bibeltreue, aber es gehört natürlich auch das Leben dazu, dass ich nicht einfach bloß bestimmen kann, was heute in unserer Gesellschaft en vogue ist, das entspricht dem Willen Gottes. Der Jesus hat etwa klar im Blick auf Scheidung gesagt, wenn eine Ehe nicht mehr stimmt, dann soll man sich mit dem Partner versöhnen. Die Versöhnung ist wichtig. Oder dass man seine Schuld bekennt und vor Jesus Christus bereinigt, aber nicht bloß sagt, wir wollen segnen. Heute spielt das Segnen eine große Rolle, wie wenn die Kirche den Segen verwaltet. In der Bibel spielt der Segen eine Rolle dort, wo Schuld vergeben ist. Schon im Alten Testament, wenn das Schuldopfer dargebracht wird, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, dann kann er segnen. Segnen steht nicht bloß, wird mit einer Gießkanne verteilt als Wohlmeinung, dass mir gut geht, sondern Segen ist dort, wo Gott sein Platz setzt, sein Okay dazu gibt, dass Schuld vergeben ist. Das ist eigentlich Segen. Und da müssen wir wieder in der Bibel loten, was die eigentlichen Begriffe, die heute so seicht verwässert werden, wieder eigentlich meinen.
Sie haben selber von einem, ja, Popanz, auch einem, vielleicht einem künstlichen Streit gesprochen. Könnte es sein, dass durch diese Diskussionen und Debatten nach dem, wer oder was bibeltreu ist, die Treue, die Gott hat zum Menschen, zu seinem Wort, zu seinen Zusagen, in den Hintergrund oder gar in Vergessenheit gerät?
Im Dritten Reich, als die Bibel ja angefochten war, lächerlich gemacht worden war, ich habe schon in der Elementargrundschule lebt, wie der Lehrer die Bibel lächerlich gemacht hat, ist uns der Liedvers wichtig geworden. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Und es ist doch eine seelsorgerliche Hilfe, nicht bloß eine Rechthaberei, ein Streitpunkt. Ob ich in unserer Welt, in der so vieles gestürzt ist an Sicherheiten, anbieten kann und sagen kann, das Wort Gottes ist verlässlich, dahinter steht Jesus mit seiner ganzen Autorität. Er hat vor Pilatus bekannt, dazu bin ich geboren, dazu bin ich in die Welt gekommen, dass Wahrheit laut wird. Und hat in seinem letzten Gebet zu seinem Vater gesagt, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist die größte seelsorgerliche Hilfe, doch nicht ein Popanz, oder dass wir falsche Sicherheiten aufbauen, evangelikale Sicherheiten, wenn wir sagen, wenn etwas in unserer Welt verlässlich ist, dann das Wort Gottes, das er uns zugesagt hat.
Wir sprechen über die Bibel in meinem Leben, in dem Fall in seinem Leben, im Leben Rolf Schäffbuchs. Und wir kommen zu einem Frage-Antwort-Spiel rund um die Bibel. Ich gebe Ihnen einen Halbsatz vor, den Sie dann möglichst kurz und knapp zu beantworten versuchen und ergänzen versuchen. Die Bibel ist für mich, Rolf Schäffbuch, das Buch der Bücher, weil...
Allein die Bibel sagt, wie wir erlöst werden können. Alles andere sind sonst Träume. Die Bibel sagt schwarz auf weiß verlässlich, wie es Erlösung gibt.
Zu den Bibelworten, die mich ein Leben lang begleitet und ermutigt haben, gehören für mich Worte wie...
Ja, merkwürdigerweise mein Konfirmationsspruch, über den ich mich lange geärgert habe, uns ist der Sohn gegeben aus dem Jesaja-Evangelium. Aber es ist mir immer größer geworden, dass Gott mir seinen Sohn gegeben hat.
Ganz anderes Thema, wer mir vorhält, ich hätte ein fundamentalistisches Bibelverständnis, der Begriff ist in unserem Gespräch schon mal gefallen, dem sage ich.
Das muss ich ertragen und dulden. Wenn mich jemand damit schmähen will, dann soll er es machen. Nein. Jesus hat mich immer mehr auf diese feste Grundlage des Wortes Gottes geführt, hat mir das Zutrauen zu seinem Wort geschenkt und ich bedauere jeden, der so viel Zweifel in seinem Leben hat. In der Bibel steht auch, erbarmt euch derer, die zweifeln. Über die sollen wir nicht überheblich schimpfen, sondern Erbarmen haben, dass sie sich mit so viel Zweifeln herumschlagen müssen.
In unserem ERF-Programm führen wir diese Reihe, die Bibel in meinem Leben, ja auch ein bisschen so im Vorfeld des Jahres der Bibel 2003, durch Rolf Schäffbuch vom Jahr der Bibel 2003 erhoffe, verspreche ich mir,
dass weniger über die Bibel gesprochen wird, sondern endlich die Bibel selber zu Wort kommt.
Meiner evangelischen Kirche empfehle ich im Blick auf die Bibel in ihrem, also im Leben der Kirche.
Haben wir, dass die Bischöfe und Kirchenpräsidents nicht zu so viel Fragen Stellung nehmen, über die die Zeitungen sprechen, sondern dass sie die Bibel auslegen. Das waren immer die vollmächtigsten Bischöfe. Bischof Wurm im Dritten Reich hat, wenn er die Bibel ausgelegt hat, in die Zeit hineingesprochen. Unser Bischof Martin Haug hat die entscheidenden Worte zur Zeit gesagt, wenn er die Bibel ausgelegt hat, sucht das Leben, Beginn der Kirchentags 52. Nur indem wir die Bibel ernst nehmen, kann Leben in der Kirche wachsen. Das hat er damals ausgeführt. Bischöfe, die die Bibel auslegen und damit durch Impulse geben, als Brunnenmacher, wie ich vorher sagte, für die andere Pfarrerschaft.
Eines der treffendsten Zitate über die Bibel verdanke ich.
Ja, Jesus selbst, als er gesagt hat, dein Wort, Gott, ist die Wahrheit.
Kurz und knapp.
Ja.
Ohne die Bibel in meinem Leben wäre ich Rolf Schäffbuch.
Ich wäre in meinem religiösen Bedürfnis, ja, dieser Mensch bloß den Emotionen, den Hoffnungen, den Ängsten ausgesetzt. Die Bibel sagt mir im Klartext, wie ich vor Gott stehe und was Gott mit mir vorhat. Und dafür bin ich Gott dankbar.
Bleibt mir Ihnen zu danken, Rolf Schäffbuch, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch und uns etwas Einblick gegeben und geschenkt haben über die Bibel in Ihrem Leben. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke. Und danke für alles, was der Evangeliumsrundfunk tut, um das Wort der Bibel weiterzugeben.
Danke sehr.
Von deinen Worten können wir leben, durch deine Worte weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Wo unser Wort oft leicht und leer den Ohren nur geschmeichelt hat, ist dein Wort manchmal hart und schwer. Und mach doch unsere Herzen satt. Von deinen Worten können wir leben, durch deine Worte weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Wo unser ganzes Denken sich eingesperrt im Kreise dreht, da öffnet uns dein Wort die Tür, durch die dein Geist der Freiheit weht. Wo unser Wort das Leid nicht fasst, wo unser bester Trost nicht hält, da greift dein Wort nach unserer Last und nimmt uns der Worte weiter sehen. Mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Das letzte Nichts bedroht, die Starre und die Dunkelheit. Da weckt dein Wort uns auf vom Tod, jetzt und am Ende aller Zeit. Von deinen Worten können wir leben, durch deine Worte weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben. Und auf dein Wort hin auferstehen. Mach unsere Ohren frei und sprich hinein in unsere Herzen nun. Lass uns nichts hören als nur dich und hilf uns, was du sagst, zu tun. Von deinen Worten können wir leben. Weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Von deinen Worten können wir leben, durch deine Worte weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben.